Easy.
Ja.
Malta ist so schön. Ich hätte das überhaupt nicht auf dem Schirm, ohne Scheiß. Ich hatte dieses Land nicht auf dem Schirm.
Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Und als ich deine Storys gesehen habe, habe ich kurz geschluckt, weil das sah aus wie krasseste Karibik.
Ja, ja.
Und ich wusste, ich, also, weiß ich nicht, hatte ich null.
Null.
Und ich musste auch ganz ehrlich gesagt, ich musste erstmal Google-Karten aufmachen, weil ich gar nicht wusste, wo das ist.
Mhm. Es liegt rechts von Tunesien, also fast bei mir da. So in der Mitte von, also auf Höhe, auf mittlerer Höhe von Tunesien, rechts. Und besteht aus der Insel
links
Malta.
Ist irgendwie Sizilien oder so?
Sizilien ist weiter höher. Also wir sind mit dem Flugzeug sind wir dran vorbeigeflogen über Sizilien
Ich habe gehört, die sprechen da eine Mischung aus Italienisch bzw. Sizilianisch und Tunesisch.
Ja, und das war die Überraschung meines Lebens, weil ich steig da aus und dann höre ich die sprechen und denke mir, warte mal ganz kurz. Ich verstehe das. Ich höre eine Mutter mit ihrem Kind sprechen, dass es essen soll und dass sie gleich kommt. Und ich sitze da und verstehe jedes Wort. Und es hört sich an wie jemand, der europäisch ist und versucht, eine arabische Sprache zu sprechen. Also ohne die ganzen schwierigen Laute wie A, Ra, Ha. Und diese ganzen Laute, die du lernen musst. Also, und die meisten Leute können das ja nicht. Also die meisten, die dann Arabisch lernen, haben Schwierigkeit damit, diese Laute nachzumachen. Also hört sich alles so sehr so, anstatt jetzt cool, was in dem Moment was heißen würde, sagen die dann cool. So, ne? So, und so hast du es angehört.
Das ist ein Ch.
Nee, das war jetzt ein Ka. Also hier aus der auf Höhe deines.
Oh Gott, ich probiere das gar nicht.
Genau. Okay. Das versuche ich nämlich gerade meiner Tochter beizubringen. Also sie ist jetzt endlich geschafft. Weil es kann nicht sein, dass sie dann irgendwann nach Marokko oder Tunesien fliegt und dann sagt, cool, nee, es geht gar nicht. Du hörst es, also das geht überhaupt nicht. Deswegen üben wir gerade, dass sie diese Laute lernt. Auf jeden Fall hört sich aber so an, wie ein Europäer, der versucht hat, Tunesisch zu lernen, aber ohne die Laute. So, ne? Und dann denke ich mir so, warte mal ganz kurz, ich verstehe das. Was geht ab? Und dann ist es einfach total schön. Es ist eine Mischung aus Tunesien, Mallorca, Sizilien, so von der Landschaft her. Es ist ja, du hast ganz viele verschiedene Strände, auch Sandstrände, so ganz viele, aber halt auch so diese Buchten, also diese richtig schönen Buchten. Und die Menschen sind unnormal nett. Und es ist so gechillt dort. Also es ist sauber, es ist gechillt. Die haben, ne, da ist so eine, es ist etwas entschleunigt auf dieser Insel, ne?
Wie nennt man Menschen, die da leben? Malteser?
Ich glaube schon. Malteser, soweit ich weiß, ja. Wobei ich aber sagen muss, es gibt ja Malta und dann ist die andere Insel, die dazugehört, heißt Gozo. Und Gozo hat für sich eine eigene Identität, weil ich habe ja natürlich, so wie du mich kennst, habe ich lauter Einheimische angesprochen und die ausgefragt. Wie fühlst du dich hier? Wie ist das so? Ja, it's me. It's a me, Monia. Nein, aber ich bin halt so. Ich will halt in jedem Land mit Menschen in Kontakt treten, die da leben und die ausfragen so. Und deswegen habe ich dann diesen Bootsjungen ausgefragt, ja. So. Und die Bootstour hat 10 Euro gekostet, Leute. 10 Euro pro Person. War ich mit anderen Menschen auf diesem Boot. Wir waren aber, glaube ich, nur zu viert oder zu fünft. Also wirklich. Und sind dann von Bucht zu Bucht zu Bucht gefahren. Und übrigens, was ich auch nicht wusste, Gozo ist ein Taucherparadies mit ganz vielen Riffen da unten. Und ich habe mir jetzt schon vorgemerkt, dass ich meinen Advanced-Taucherschein dort nochmal auffrischen werde. Muss ich gar nicht bis nach Thailand oder sonst wohin. Auf jeden Fall hat er mir halt erzählt, dass die sich ganz klar als, Gott, wie hat er das gesagt? Nicht Gozianer, ich weiß nicht, wie die sich selbst benannt haben, aber die haben eine eigene Identität und wollen sich auch von den Maltesen abgrenzen, auch wenn es ein Land ist. Und Gozo ist auch spannend, ist hat ganz.
Wie bei den Italienern. Sizilianer,
ja, genauso.
Sehen sich ja nicht als Italiener, sondern als Sizilianer.
Genauso.
Ja.
Und genauso wie Berliner nicht sagen, dass sie deutsch sind, ne?
Sind Berliner. Halt.
Mhm. So. Und das hast du mich rausgebracht. Auf jeden Fall, Gozo hat super viele Retreat-Locations, scheint auch in der Szene eine kleine Hippie-Insel zu sein. Was die Möglichkeiten, die du da machen kannst, was weiß ich, von Yoga hier, Breathwork dort, bla. Und mit dem Auto kannst du von Malta nach Gozo rüberfahren, umsonst. Du musst nur auf dem Rückweg zurückzahlen und der Preis ist lächerlich. Und ich muss sagen, es ist auch total krass gewesen, wie günstig die Insel ist, verglichen zu den anderen Urlaubsorten, die ich jetzt aufgezählt habe. Und also wirklich eine absolute Empfehlung, überhaupt nicht auf meiner Karte gewesen. Ich hatte nur ein Angebot gesehen und dann dachte ich mir, okay, let's go, ich muss raus. Und hat einfach gepasst in der Hinsicht. Und ich kann es nur empfehlen. Man kann da auch schön weggehen. Valletta ist die Hauptstadt. Super, hat so einen Flair. Die Stadt hat so einen geilen Flair einfach. Du bist alles hoch, runter, überall sind süße Treppen und Gassen und keine Ahnung. Also empfehlenswert. Kinderfreundlich, familienfreundlich, weggehfreundlich, tauchfreundlich. Egal was, es ist alles freundlich. So. Genug Werbung gemacht. Meinst du, ich hätte eine Kooperation mit denen abschließen müssen vorher?
Ne? Ja.
Mit dir? Ja, hundertprozentig.
Definitiv.
Ja. Ja, also, kann man machen. Nur 2,5 Stunden Flug von hier, ne? So schlimm, Isi, wenn ich von irgendwas begeistert bin, gell? Dann war's das.
Deswegen, ja, ist mir schon aufgefallen.
Ich habe so viele Kooperationsanfragen. Aber ich kann das nicht machen. Erstens nutze ich die Sachen nicht selbst, dann kann ich es auch nicht vorschlagen. Und zweitens, wirklich, es gibt zwei Anbieter, die haben the audacity, mich anzufragen für eine Kooperation für Glätteisen oder Glatteisen. Ich dachte, Junge, am liebsten habe ich geschrieben, willst du mich eigentlich verarschen? Wenn du ein bisschen Research gemacht hättest auf meinem Profil, siehst du nicht ein Bild, wo ich meine Haare geglättet habe, du Arschloch. Was willst du mir eigentlich damit sagen? Also das nehme ich fast schon persönlich, muss ich sagen, die Anfrage. Aber dann so Aufklebenägel, Shapewear, also diese ganz bekannte Shapewear-Marke, die überall zu sehen ist. Ich glaube, Digga, ich ziehe kein Shapewear an. Also kann ich dafür auch nicht werben. Lass mich bitte in Ruhe. Aber wenn ich was gut finde, dann quatsche ich mein ganzes Umfeld damit voll.
Jetzt melden sich einfach mal die falschen Marken. Ich finde, es könnte sich mal Essie melden.
Ey, Essie? Essie, das war's. Die kriegen den Sale ihres Lebens.
Ja.
Genauso wie diese Wasseranlage, die ich jetzt, mit denen ich in Kooperation habe. Ich liebe sie, ich stehe dahinter, ich habe das Thema durchgespielt. Frag mich alles dazu, ich weiß alles. So, die nächste Kooperation, die kommt, ist auch cool, aber dann wurde ich angefragt für so Klebenägel, für so Fake. Ich sag, Leute, ich habe echte Nägel. Ich benutze keine, ich habe kein Gel, ich klebe nichts auf, ich brauche keine UV-Lampe. Und dann sagen die so, ja, aber du kannst ausprobieren. Nee, kann ich nicht. Das ist unauthentisch.
Ich hab mich davon auch leicht beleidigt gefühlt. Ja. Ich habe lange Naturnägel, meine Freunde.
Die sind so schön. Ich liebe deine Nägel, Schatz.
Ob ich da was, so Dinger drauf, so künstliche Nägel drauf, oben drüber oder was? Was soll, sag mal.
So, jedem das sein, aber meins ist es einfach nicht. Ich hatte mal vor...
Wenn du keine langen Nägel dir wachsen lassen kannst.
Genau.
Weil dann cool. Press-ons, Bombe. Oder auch Acryl von mir aus. Wobei ich glaube, das Acryl ist ungesündest, was man machen kann. Von mir ist auch Gel oder sonst. Mach was du, auch immer du möchtest. Aber wenn du doch von Natur aus lange Nägel haben kannst, was willst du denn dann mit Press-ons? Warum sollte ich denn auch mit langen Naturnägel Press-ons draufkleben?
Ich habe vor einiger Zeit eine alte Mitschülerin aus der Schulzeit im Café getroffen. Die hat einen Termin nebenan bei einem Nagelstudio. Und ich habe ja auch lange Nägel, ne, die auch wieder mal abbrechen. Aber mein Gott, die sind auf jeden Fall lang. Und dann hat sie gesagt, ey, sind das echte Nägel? Und dann sage ich, ja, ich bereue so sehr, dass ich seit Jahren quasi Gelnägel habe. Die haben so, meine Nägel darunter sind so kaputt. Die hat gemeint, ich kann das nicht, also ich traue mich auch nicht, diesen Prozess durchzustehen, die abzumachen und regenerieren und heilen und nachwachsen zu lassen. Und ich hatte vor 15 Jahren oder vor 18 Jahren mal Gelnägel für 2 Jahre. Und dann habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn die abgemacht hat, waren meine Nägel so weich und brüchig und irgendwann dachte ich mir, nee, das fühlt sich immer nicht gut an. Das fühlt sich nicht gut an. Und dann habe ich diese Phase durchgestanden, bis die da rausgewachsen sind. Und ich bin seitdem so froh, dass ich keine künstlichen Nägel habe. So froh darüber, wirklich. Du hast keine Ahnung.
Ich hatte das immer nur, wenn ich in einem Nagelstudio war. Ich habe einmal war ich in so einem asiatischen Nagelstudio in Frankfurt. Ja, Frankfurt ist ja voll typisch. von diesen an den asiatischen Nagelstudios.
War nie woanders.
Und die arbeiten aber, also alle, bei denen ich jemals war oder jemanden kenne, der dort war, die arbeiten alle mit Acryl. Mhm. Und ich kannte mit 15 den Unterschied zwischen Acryl und Gel nicht.
Was ist denn der Unterschied, Schatz? Ich kenne ja auch nicht. Ich hatte auch Acrylnägel, keine Ahnung.
Es ist logischerweise eine andere Material. Substanz, anderes ja. Material. Und es ist Pulver.
Ah nee, das hatte ich nicht.
Die gehen mit so einer Flüssigkeit in so ein Pulver und dann wird das Pulver zu so einer Art Gel und dann kommt es auf deinen Nagel. Es ist um einiges härter als Gel. Was bedeutet, Leute mit sehr brüchigen Nägeln machen oft Acryl, weil die sonst nicht halten. Also Leute, bei denen Gel nicht funktioniert, machen Acryl.
Ah ja.
Und ich kannte den Unterschied nicht. Ich wusste nicht, was die da machen. Ich wusste nicht, was das ist. Also hatte ich Acrylnägel, die ich auch nicht wieder abgekriegt habe. Ums Verrecken nicht. Also die sind.
Aber die machst du doch nicht alleine, oder? Die macht nicht mehr anders.
Ab. Ja, wenn du nochmal hingehst, dann ja. Schon. Ich wollte da aber nicht nochmal hin, weil ich nicht zufrieden war. Und ich popel mir ja, hab mir ja immer alles abgepopelt oder abgefeilt oder keine Ahnung was. Ich hab's nicht, ums Verrecken nicht abgekriegt. Und dann war ich ein, zwei Mal in einem Nagelstudio, auch mit so 15, 16. Und es hat aber nichts gehalten auf meinen Fingernägeln. Ich hatte, wenn ich Gel drauf hatte, immer so Bläschen drunter nach 2, 3 Tagen. Und so eine Maniküre war auch damals schon teuer. Und wenn das dann keine 5 Tage hält, dann war ich irgendwann genervt. Und dann habe ich, so wie ich halt drauf bin, 3-mal darfst du raten, mir selber Gelzeug gekauft.
Ja. Hört sich sehr nach einer Easy-Aktion an.
Ja. Und eine Lampe und habe irgendwo einen Wochenendkurs gemacht, wie man Gelnägel macht. Also für Leute, die anderen Leuten Gelnägel machen wollen eigentlich. Aber ich habe den Kurs gemacht für mich selbst. Habe gelernt, wie das geht. Dann habe ich mir selber die Nägel gemacht. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf Gel. Wenn du meine Maniküre sehen würdest, von vor... Warte mal, wie alt bin ich jetzt? Okay, von vor...
Wie alt bist du jetzt?
37.
Du bist ein Küken. Ich werde jetzt einfach in 2 Monaten 39, easy. Ich fasse es nicht.
Okay, ich werde 3 Monate später 38.
Ja, trotzdem.
Küken.
Küken.
Ja. Ich hatte das, was jetzt wieder Trend ist, mit diesen ganzen Nail-Art-Sachen und Steinchen hier und Glitzer da und so weiter und so fort, womit du mich ja jagen kannst.
Ich wäre
so eine
leider.
Basic Bitch. Es gibt exakt 3 Farben, die ich benutze oder 3 Farbwelten, die ich benutze. Das ist Rot, Schwarz und Nude. Mhm. Was anderes mache ich nicht. Und ich wäre gerne ein Nail-Art-Girlie. Also jetzt nicht im Extremen, aber wenn ich manchmal so ganz simple, minimalistische Sachen sehe, irgendwie so ein Punkt an einer gewissen
das
Stelle
sieht schön aus.
Oder so eine Mini- French-Sache ganz am Rand, aber so ganz dezent und so. Wenn ich manchmal Sachen sehe bei Leuten und denke, boah, das ist so schön. Und dann mache ich das bei mir, es dauert keine 24 Stunden, dann ist das wieder ab. Weil ich ertrage es nicht, wenn da irgendwas aus der Reihe tanzt. Es muss eine Farbe sein, keine 2, eine. Und damals, was ich alles auf meinen Nägeln hatte...
Nee, ich
hatte,
so.
Ich hatte Glitzer French.
Oh, wow.
Glitzer French. Dann hatte ich normal French, also weiß vorne, aber der Übergang von dem Naturton zu dem Weiß, also die Linie, die war voll mit Strasssteinchen. Und an jedem Finger eine andere Farbe Strasssteinchen. So bin ich mit 15 rumgelaufen, mit Nail Art bis zum Tod umfallen.
Nee, ich nie. Ja.
Wie sind wir darauf jetzt gekommen?
Keine Ahnung.
Wegen Kooperation und Nagellack.
Ah, genau. Auf jeden Fall, ich nie, aber es gibt ein paar Leute, denen ich folge, die machen das echt schön. Es ist, auch wenn es Nail Art ist, ist es immer noch irgendwie minimalistisch. Also immer noch nicht too much. Aber zum Beispiel, ich kann an meinen Fingern, und es passt auch zu meinem Typ einfach nicht, dass dann irgendwie grün, schwarz, gold ist, dann noch so Strasssteine drauf und so. Ey, you aber do you, aber bei manchen Leuten ist es schön, ja, voll.
Ja, das sowieso. Aber es ist wieder Trend.
Es ist Trend aktuell.
Vor 4, 5 Jahren konntest du sowas nicht machen, ohne dass sich die ganze Welt schief angeguckt hat. Da war das eine Sache aus den 90ern und frühen 2000ern, diese ganzen Nail-Art-Sachen.
Ich bitte dich.
Aber jetzt?
Juicy ist wieder in.
Was?
Es sind juicy Anzüge wieder in. Es ist wieder...
Weißt du was auch? Ed Hardy.
Ed Hardy ist wieder in. Es ist wieder in Bauchketten. Diese mit den großen Ringsen wieder in. Daran merke ich, dass ich alt werde.
Ja, diese Hüftgürtel, diese mit
Ey. Genau, diese Hüftgürtel, meine ich doch. Diese Hüftgürtel mit diesen großen Ringsen wieder in. Es sind Hüftjeans wieder in.
Ja, ja.
Es ist wieder in. Willst du mich verarschen? Es wundert mich nicht.
Bei vielen Sachen freue ich mich, dass sie wieder da sind. Baggy Jeans.
Ja.
Ich habe letztens gesehen, dass diese Skaterschuhe, diese breiten Skaterschuhe mit diesen breiten Schnürsenkeln und so, wieder da sind. Und meine innere Avril Lavigne und meine Skatergirl Easy freut sich ja wie Sau, ne? Also wirklich. Ich könnte mich über nichts mehr freuen, als dass ich wieder mit Baggies und Skaterschuhen rumlaufen kann. Mhm. Großartig. Aber ganz viele andere Sachen. Auch diese Mini-Jeansröcke und Falt-Jeansröcke und sowas sind wieder da. Ich habe Fotos, habe ich doch mein Chaya-Foto letztens gezeigt, oder?
Oh mein Gott, ja, hast du.
Da hatte ich exakt diesen Rock an, den es jetzt wieder gibt. Da war ich 15.
Das ist krass. Aber diese Mini-Röcke, die aussehen wie breite Gürtel, die waren nie meins.
Ja gut, meine waren verhältnismäßig auch schon noch länger als das, was es sonst noch so gab. Einfach, weil ich zu gerne tanze, um sowas anzuziehen. Weil dann kannst du dich ja nicht mehr bewegen, ohne dass man gynäkologische Untersuchungen machen kann. Der ist so.
Ja, ist aber so. Ist wirklich so.
Ja. Und ich kann so nicht. Und ich bin jemand, der noch nie gerne Kleider oder so getragen hat und Röcke auch eher selten, weil ich mich in meiner Bewegung eingeschränkt fühle. Weil ich dann die ganze Zeit darüber nachdenke, wie ich mich jetzt hinsetzen kann oder wie ich laufen muss oder ob ich mich jetzt bücken kann. Aus welcher Richtung kommt der Wind gerade, dass man nicht gleich meinen Hintern sieht. Weißt du, was ich meine? Ich fühle mich so
eingeschränkt. Ja, also ich muss sagen, beim Weggehen bin ich auch kein Kleid- oder Rockmensch. Aber ich habe es in den letzten 3-4 Jahren wieder für mich entdeckt. Also ich habe zu Kleidern und Röcken zurückgefunden. Ich liebe es, muss ich sagen. Also nicht in meinem Alltag, also nicht, wenn ich praktisch sein muss, auch nicht, wenn ich tanze, also wenn ich richtig weggehen will, wobei ein, zwei Mal habe ich es mal gemacht, dann war schon okay eigentlich. Außerdem, ich muss sagen, Schatz, dass ich immer eine kurze Shorts unter meinem Rücken habe. Immer, immer, immer. Immer. Ich laufe nie, nie, nie ohne eine kurze Shorts unter meinem Rock rum. Nie. Ist auch für mich so ein Safety-Feeling einfach. Es hat sowas mit meinem Kopf und meiner Sicherheit, meiner Bewegungsfreiheit zu tun. So, dass ich mich einfach wohlfühle.
Also ich war immer mehr Typ Jumpsuit als Kleider.
Oh mein Gott. Das.
Ich liebe Jumpsuits.
Also warte mal. Warte. Meinst du, weil Jumpsuits habe ich auch, so aus Stoff und so weiter. Aber meinst du die 90er Jumpsuits aus Jeans?
Also die habe ich auch. Aber nein, die meine ich nicht. Ich meine, anstatt Kleider. Mhm. Wenn ich irgendwie auf eine Veranstaltung gehen musste, wo ich ein Kleid hätte anziehen müssen oder wo andere Menschen Kleider angezogen haben, dann war ich eher Typ Jumpsuit. Aus komplett Glitzer, Paillette, keine Ahnung was, aber komplett rückenfrei, keine Ahnung, aber halt schön. Kein Kleid.
Schön.
Weil das ist dann ja trotzdem, habe ich Hosenbeine. Dann habe ich mehr Freiheit.
Hundertprozentig. Ja. Naja. Wir haben ja letztes Mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass ja, wenn man anfängt an sich zu arbeiten, dass man oft, was die Eltern angeht, immer so, also viele Menschen einen ähnlichen Prozess durchmachen, von wegen, meine Eltern sind an allem schuld. Ah, okay, dann checkt man irgendwann im Zuge seines Prozesses, naja gut, die waren ja auch nur Menschen, hatten Kindheiten und ähnlich und haben sie nicht gelernt. Ah ja, okay, ich kann meine Eltern irgendwann nicht verändern. I bless them as they are, ich kann die annehmen. Und ich gehe nicht mehr mit meinem kindlichen Anteil nach Hause quasi und verlange noch irgendwas von ihnen, was sie mir eh nicht geben können, sondern ich bin bla bla bla. Also es gibt so einen Prozess, den irgendwie sehr viele ähnlich machen. Und wir hatten ja, dann haben wir ein paar Feedbacks dazu bekommen und es haben sich so zwei Lager herauskristallisiert. So, es gab ein Lager, das genervt davon ist, dass den Eltern in Anführungsstrichen immer die Schuld zugeschoben wird und so weiter und so fort. Und es gab ein Lager, das, was war das andere nochmal?
Dass tatsächlich den Eltern
die Schuld geben
die wird. Schuld gibt.
So.
An allem heute. Ich wäre nicht so, wenn.
Ja. Ja. Und da gab es ein Feedback von einer Person. Gott, kriegst du das richtig zusammen? Also in meinem Hirn gerade.
Ich glaube, das Feedback war, dass die Person das Gefühl hatte, dass er die Umwelt inklusive Psychotherapeut und so weiter und so fort und auch viele Bücher und Online-Welt dieser Person immer wieder sagen oder einreden wollten oder fast sie dazu bringen wollten zu glauben, dass die Eltern an einem schuld sind. Obwohl die Person selbst gesagt hat, ja klar, Kindheit und macht Sinn, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Aber doch nicht bei allem. Wir müssen doch jetzt nicht bei allem, was bei mir in meinem Leben als erwachsener Mensch irgendwie schiefläuft, den Grund bei meinen Eltern suchen und die Schuld meinen Eltern geben und so weiter und so fort.
Nee, glaube, Moment. Und die Person hat noch, das war auch wichtig, hat hinzugefügt, ich weiß schon, dass der Ursprung meiner Themen in der Kindheit liegt, aber nach dem Motto, meine Eltern sind nicht schuld. Weißt du, was ich meine?
Ja, das war's.
Genau, das war nämlich ein wichtiger Satz.
Da habe ich nämlich noch zurückgefragt, wie geht das denn dann? Also wie ist das, ist die Kindheit dann von den Eltern getrennt? Also wie geht das gleichzeitig? Dass ja, meine Themen kommen aus meiner Kindheit, das ist mir bewusst, aber meine Eltern haben damit nichts zu tun. Ist so, oder sind nicht schuld, ist dann, habe ich im ersten Moment nicht zusammengekriegt in meinem Kopf.
Mhm.
Ja.
Und das ist aber auch sehr spannend. Wir beide kennen ja die Person. Und ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge, meine ich, angerissen zu haben, dass es auch, also der kulturelle Einfluss spielt bei sowas auch eine extreme Rolle. Und das kenne ich auch. Oh, Moment, ich muss niesen. Alter Falter, ich musste gerade so heftig niesen, Leute. So. Okay. Einmal durchgepustet.
Ich finde so schade, dass du immer den Ton ausmachst. Das sah gerade aus, als würdest du von deinem Nieser fast vom Stuhl fliegen. Es wäre sehr lustig gewesen, den zu hören.
Genau so hat es sich angefühlt. Ich habe, also falls es sowas gibt wie Ladylike Niesen, das war es nicht. Ich habe eher wie so ein Bauarbeiter gerade musste ich niesen. Auf jeden Fall kenne ich das aber. Ich kenne das aus meinen, also mein Klientel ist ja auch so sehr durchgemischt und hat zur Hälfte, ich würde sagen, halb ist Deutsch-Deutsch und halb ist Deutsch mit Extras. Und dann hast du ja innerhalb des Deutsch mit Extras hast du ja nochmal eine verschiedene kulturelle Einflüsse. Easy lacht sich kaputt.
Deutsch mit Extras habe ich noch nie gehört. Das finde ich schön.
Oder?
Deutsch bin mit Extra. Ich bin auch Deutsch mit Extra.
Ich bin auch Deutsch mit Extra, mit zwei Extras sogar. Und wir haben ja diese eher individualistischen Gesellschaften und eher diese, die mehr auf Gemeinschaft und Familie ausgelegt sind, die Gesellschaften. So. Und wenn du, wie ich, aus einer Kultur kommst, in der Familie über alles steht und die Eltern einen ganz besonderen Stellenwert haben, was ich bis heute noch in einem gewissen Grad vertrete, aber man muss differenzieren. So wie ich es kenne aus der Kultur oder aus den Gesprächen, ist es so, dass es schon so krass ist, dass du nichts Negatives denken oder sagen kannst, ohne in Schuldgefühlen zu ertrinken, Easy.
Wobei ich kurz anmerken möchte, dass das ja kulturell, und ich bin in beiden Kulturen groß geworden.
Mhm.
Also ich habe sowohl die italienische Familie ist alles, Mutter sowieso. Mutter, die Mutter ist der König.
Bei uns auch.
Der König vor allen Dingen.
Der König.
Die Mutter ist die
The
Königin.
Daddy.
Die italienische Mamas.
Ja, ja. Schatz, arabische Mütter sind nicht anders.
Sind in der Hierarchie, die sind der Pate.
Ich schwöre, ja. Die sehen auch so aus, finde ich oft.
Ja.
Du hast Angst. Die haben Aura.
Die
sieht aus, als ob sie sich zusammenfalten würden auf der Straße mit ihrem Besen und ihrem Dings. Wie heißt es? Knet. Holz.
Selbst mit Rollator sehen die noch aus als.
Das könnten die kämpfen. Ja.
Ja, die können. Die schmeißen den Rollator. Und auf der deutschen Seite halt nicht so. Also ich bin genau in der Mitte groß geworden. Ich habe beides gesehen.
Ja.
Was ich sagen wollte ist, ich kenne aber auch deutsche Familien und viele deutsche, mittlerweile Erwachsene, die auch so eine ganz krasse Loyalität zu ihren Eltern haben.
Auf dem Dorf. Dorfkinder. Das habe ich auch kennengelernt.
Ohne dass es in der Kultur diese Loyalität gab, aber trotzdem ist da das sind meine Eltern und die habe ich zu respektieren, die haben mir mein Leben gegeben, die haben, keine Ahnung, also wird nicht dran gerüttelt. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass das nicht nur...
Warte, ich muss aber dazu kurz was ergänzen, Easy, weil du weißt, ich spreche ja mit sehr vielen Menschen, Familiensystem und so weiter. Tatsächlich ist es so, dass ich in Deutschland kulturell unterscheiden würde zwischen Stadtkindern und Dorfkindern.
Das kann sein. Da habe ich noch nicht drauf geachtet.
Je dörflicher die Familie aufgewachsen ist, desto eher gleichen sie diesen gemeinschaftlichen System. Also ne, ganz stark mit Mehrgenerationenhaus, mit Pflege der Eltern, Großeltern untereinander, mit Verantwortlichkeiten, mit einem Matriarchatin oder einem anderen Oberhaupt in der Familie. Also ganz heftig. Es war super spannend mit ganz viel, was sagen die Leute? Wir müssen so leben, dass keiner was. Also je dörflicher, desto.
Ja, aber das ist richtig deutsch. Was sagen die Leute? Ist das Deutscheste, was ich kenne, unabhängig vom Dorf.
Nein, Schatzi, ist bei uns genauso. Dann sage ich dir, ist bei uns. Was sagen die Leute? Boah.
Das ist bei Stadtleuten genauso. Was sagen die Leute, was sagen die Nachbarn, was sagt der Rest der Familie, was sagt der, was sagt der, was sagt der, was sagt der Postbote, wenn ich nicht zurechtgemacht zur Tür gehe, was soll der denken, warum ich um 10 Uhr noch im Bademann, was sagen die Leute, ist eins der deutschesten Sachen, die ich kenne.
Ja, aber das haben wir auch, also im Sinne von, das ist ähnlich in der Hinsicht. Und genau, so, und diese Person gehört einer Kultur an, die auch die Familie und so weiter hochhält. Und ich weiß noch, Isi, als ich damals die erste Aufstellung hatte, und ich musste auch differenzieren lernen mit der Zeit, ne? Da war das für mich auch ein Ding, also es war irgendwie mit 20 damals, ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich jetzt darüber sprechen soll, was meine Eltern falsch gemacht haben. Wie meine Eltern was falsch gemacht? Die haben nichts falsch gemacht. Die haben mir Bestes gegeben. Die haben immer alles gemacht. Nee, so, weißt du, was ich meine? Das Problem dabei ist, was ich natürlich gelernt habe, ist, dass ich, wenn ich nicht, es gibt, erstens gibt es Abstufungen. Nur weil meine Eltern vielleicht gewisse Bedürfnisse nicht abdecken konnten, sind die ja keine Arschlöcher.
Nee.
Ja, das hört sich logisch für dich an, aber für Ex-Monia war das so, ich kann darüber nicht sprechen. Ich kann nicht meine Eltern in einem schlechten Licht darstellen, sondern geht doch nicht. Familie gehört geschützt.
Ja.
Und, ne, und das, ich muss sagen, eine Form davon vertrete ich bis heute immer noch. Im Sinne von, ich bin kein Fan davon, die Angelegenheiten der Familie überall beizutreten. Ganz ehrlich, geht dich nichts an. Aber, im Zuge von meiner inneren Arbeit oder mit ganz engen Freunden muss ich in der Lage sein, bin ich auch, darüber zu sprechen, was Dinge, die in der Kindheit passiert sind, mit mir gemacht haben, ohne meine Eltern an den Pranger zu stellen, ohne sie als Täter zu sehen oder als Schuldige, sondern als verantwortlich. Als verantwortlich für das, was passiert ist. Und das, was ich halt heute, wie ich heute damit umgehe, ist mein Ding. Also was ich daraus mache, wie ich damit umgehe, ja, das, was in der Kindheit passiert ist, hat mich maßgeblich geformt und beeinflusst. Ja, und dafür sind meine Eltern verantwortlich, weil ich kann ja nichts dafür als Kind. Ja, trotzdem sind sie deswegen keine, also ne, in meinem Fall, es gibt natürlich andere Fälle, die sind viel heftiger, sind sie für mich keine Buh-Männer.
Also, es gibt ein sehr großes Spektrum, was dieses Thema betrifft. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfange. Ich würde ganz gerne versuchen, beiden Seiten, also sowohl denen, die sagen, meine Eltern sind an allem schuld, und denen, die sagen, meine Eltern sind an gar nichts schuld und auch nicht verantwortlich und es muss nicht immer um die Eltern gehen. Ich würde ganz gerne beiden Seiten helfen mit einer besseren Perspektive. Ich weiß noch nicht, ob ich das so hinkriege, wie ich es gerne möchte. Also beides ist erstmal nicht wirklich produktiv. Wenn es darum geht, zu gucken, dass ich heute als Erwachsener the good, the bad and the ugly habe. Das heißt also, ich habe, um Monia zu zitieren, ich habe gute Seiten und Eigenschaften und Charakterzüge und Muster, die mich in meinem Leben weiterbringen und die ich ganz toll finde. Auch die habe ich zum Teil aus meiner Kindheit. Vielleicht auch aus schwierigen Situationen aus meiner Kindheit, weil ich daran gewachsen bin. Dann habe ich eher weniger gute und richtig hässliche. Wenn mir jetzt Dinge sehr zu schaffen machen, weil ich, weiß ich nicht, glaube ich, bin beziehungsunfähig, weil mein Beuteschema scheiße ist, weil ich keinen Zugang zu meinen Emotionen habe, weil was auch immer. Der Grund dafür ist, dass ich mich dazu entschließe, an mir zu arbeiten. Ob in einem Coaching, in einer Aufstellung, in einer Psychotherapie, scheißegal. Es macht aus heutiger erwachsener Sicht 0,0 Sinn, Eltern die Schuld für irgendwas zu geben. Und mit Schuld meine ich Schuld. Also sich selbst genau. als Opfer hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt so und diese Probleme habe ich jetzt, weil meine Eltern verkackt haben. Und die sind schuld. Ich kann dafür nichts. Und jetzt bin ich halt so. Hilft niemandem.
Vor allem nimmt es dir auch an der Stelle die Möglichkeit weg, was zu verändern.
Ja.
Ne? Das Thema Eigenverantwortung.
Ja. So, dann möchte ich einmal kurz unterscheiden zwischen, es gibt Eltern, die sind bzw. waren Täter.
Genau, ja.
So, die tragen Schuld und Verantwortung. Es gibt Eltern, die emotional missbraucht haben, die körperlich missbraucht haben.
Sexuell.
Es gibt mehr als genug Eltern, die ihren Kindern massiven Schaden zugefügt haben. Und das ist nicht zu entschuldigen. Da interessiert es mich auch nicht, wo das bei denen herkam. Was dazu juckt mich nicht. Täter. Yes. Und ja, da reden wir von Schuld.
Ja, in den Fällen reden wir von Schuld. Auch in den Aufstellungen zum Beispiel. Ganz klar.
Andere Baustelle. Jetzt lassen wir die mal kurz weg, diese Extremfälle, und gehen zur normalen Erziehung. All unsere Eltern haben verkackt. Wir werden als Eltern verkacken.
Ja, ich werde schon Schmerzen deswegen.
Weil man nicht alles richtig machen kann als Mensch. Mhm. Auch nicht als Elternteil. Mhm. Weil Kinder Bedürfnisse haben, rund um die Uhr und je nach Alter verschiedene, die man nicht immer erfüllen kann, selbst wenn man wollte. Jetzt sind wir in einer Generation groß geworden, wo gewisse Erziehungstechniken nicht mehr so on vogue sind, wie sie früher waren. Früher war Schlagen normal. Früher waren diverse Arten von Bestrafung normal. Früher
ab in die Ecke, geh auf dein Zimmer.
Ja.
Kein Abendessen.
Weil man nicht wusste, was das psychologisch macht. Man wusste nicht, was das mit der Hirnentwicklung von Kindern macht. Es gab damals die Zahlen, Daten, Fakten und Studien noch nicht, die wir heute haben. Man wusste es nicht. Es wurde Müttern geraten, dazu ihre Babys schreien zu lassen. Damit die lernen, sich selbst zu regulieren, ohne zu wissen, dass sich Babys nicht selbst regulieren können. Das wissen wir heute. Das wussten wir damals nicht. Können Menschen, die so erzogen wurden, weil ihre Eltern vielleicht sogar Erziehungsbücher gelesen und sich daran gehalten haben, was da drin stand, heute massive Probleme haben, weil ihre Eltern diesen Dingen nachgegangen sind? Ja.
Ja.
Aber das wissen wir ja erst seit heute.
Ja.
Nur weil dir als Kind Dinge gefehlt haben, weil deine Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, weil in speziellen Phasen deines kindlichen Lebens, von Geburt bis du irgendwann in der Pubertät warst, dir in Phasen Dinge nicht gegeben wurden, die du gebraucht hättest, um eine sichere Bindung aufzubauen zu anderen Menschen. Dass dein Gehirn, deine Muster und dein Nervensystem sich möglichst gesund und wundervoll entwickeln und die Welt für dich ein sicherer Ort ist. Wenn dir das alles gefehlt hat, dann wirst du heute als Erwachsener Probleme haben können.
Ja, wenn Willkür stattgefunden hat.
Ja, genau. Da haben deine Eltern noch nicht mal bewusst was falsch gemacht oder mit Absicht was falsch gemacht oder wollten dir schaden. Einfach die normalen alten Erziehungspraktiken zur falschen Zeit sorgen schon dafür, dass wir alle ein Nervensystem haben, das ciao ist. Und dann kommt ja noch dazu, dass Eltern auch Probleme hatten. Das heißt, wenn die ihre Themen nicht aufgearbeitet haben und zu der Zeit unserer Eltern war das noch nicht normal, haben die ihren ganzen Bullshit uns ja weitergegeben. Die Art, wie sie mit, wenn unsere Eltern in dem Moment, wo wir ein Tantrum haben im Supermarkt und wir rasten komplett aus und die können ihre eigenen Emotionen nicht regulieren. Ja, was denkst du denn, wie die dann mit uns umgehen? Also weißt du, was ich meine? Da kommt
vollkommen. Also,
es kann unheimlich viel schiefgegangen sein und dazu führen, dass wir Probleme haben, ohne dass unsere Eltern böse Menschen sind.
Genau, und darum geht es mir bei diesen ganzen normalen, also Geschichten, wo kein Missbrauch stattgefunden hat. Und das Problem ist aber auch, Also deswegen mache ich ja auch in der Arbeit sie super gerne. Es ein Teil meiner Arbeit ist, die in die Kindheit der Eltern zu gehen. So richtig.
Ja.
Ohne Erwartungen von meiner Seite, ohne die irgendwie in die Richtung zu pushen, sondern einfach nur die Betrachtung der Kindheit der Eltern. Und tatsächlich ist es so, dass die Generation vorher, also unsere Eltern, egal ob sie deutsch sind oder deutsch mit Extras, deutsch-deutsch, haben Nachkriegserfahrung. Da ja. war das Thema Existenzsicherung. Deutsch mit Extra ist hergekommen wegen, Achtung, Existenzsicherung und einer besseren Zukunft für die Kinder. Das heißt, der ganze Fokus war auf Aufbau. Du sollst es besser haben als ich. Wir arbeiten für ein Haus und das und Wohnungen kaufen und bessere Schule und Bildung überhaupt und bla bla. Da war das Bewusstsein erstens dafür, dass es psychische Themen gibt, war nicht da. Dass es transgenerationale Themen sowieso nicht Themen gibt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch verpönt war, damals zum Psychologen zu gehen.
Ja.
Das war nicht wie heute total gesellschaftsfähig, hier Coach, da Therapeut. Zu der Zeit wäre keiner von uns dahin gegangen, weil es einfach, du bist danach gesellschaftlich tot. Einfach.
Ja, und es war auch verpönt, dein Kind nicht richtig zu züchtigen,
genau.
in Anführungszeichen.
Tanzt dir auf der Nase rum.
Ja. Und du musst es ja für die Welt vorbereiten. Also ein verwaistes Kind kommt ja in der Welt nicht klar.
Ja, hundertprozentig.
Ne? Also ich meine, es waren einfach andere Zeiten.
Ja, und jetzt kommt das Wichtige.
Ich finde es wichtig anzuerkennen, dass selbst wenn man die tollsten Eltern der Welt hat, die in gewissen Situationen mit absoluter Sicherheit verkackt haben. So wie wir auch keine perfekten Menschen sind und mit anderen Leuten verkacken. Uns nicht immer gut verhalten. Weißt du? Aber die Verantwortung lag ja trotz...
Ja. Ich will dazu noch was sagen.
Achso, Entschuldigung.
Bevor du weitergehst. Weil, so Leute, das, was die Easy gesagt hat, ist in sich rund und kann genauso stehen bleiben. Und was die meisten Leute jetzt machen, wäre eigentlich ein Aber. Es ist aber kein Aber, es ist ein Und. 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 Sie haben dich verletzt. Und. Dir hat viel gefehlt. Und. Deine Bedürfnisse wurden nicht abgedeckt. Und. Das Problem ist, wenn du abwehrst, dahin zu schauen, dass deine Eltern Teil deiner Kindheit sind und somit ja auch einen Einfluss auf dich hatten und verantwortlich sind für das, was passiert ist, dann erkennst du gleichzeitig nicht deine Emotionen an. Solange du negierst, dass deine Eltern damit was zu tun haben, erkennst du nicht den Schmerz und die Themen an, die damit einhergehen und kannst deswegen heute nicht in die Eigenverantwortung gehen und es ändern. Es hängt damit zusammen.
Ja.
Das ist super wichtig. Okay, mach
es
weiter.
Es ist ein Unterschied. Man muss beides halten können.
Ja.
Wenn Kinder haben Bedürfnisse. Kinder haben mehr Bedürfnisse als Erwachsene.
Und unterschiedliche.
Und ja, das sowieso. Und Eltern können nicht zu jeder Zeit jedem Bedürfnis ihres Kindes nachkommen. Es ist menschlich nicht möglich. Wenn du also zum Beispiel das Geschwisterchen bist, das am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt, weil die anderen Geschwister mehr Aufmerksamkeit brauchen. Weil ein Problemkind, ein Kind krank, keine Ahnung, du bist das gute Kind. Das gute Kind kriegt immer weniger Aufmerksamkeit.
Ja.
Weil es braucht nicht so viel Aufmerksamkeit. Eigentlich im Sinne der Eltern.
Mhm.
Weil die anderen beiden haben Probleme, die brauchen mehr Aufmerksamkeit. Du kriegst zu wenig. Hättest du mehr Aufmerksamkeit gebraucht? Ja. Hattest du mehr Bedürfnisse, die nicht erfüllt worden sind? Ja. Hast du dich vielleicht weniger geliebt gefühlt als die anderen, weil die anderen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben? Ja. Hast du dich dafür verantwortlich gefühlt, jetzt nicht auch noch Probleme zu machen, weil du gesehen hast, dass deine Eltern mit den anderen beiden beschäftigt waren und du nicht auch noch on top kommen wolltest? Ja. Hätten deine Eltern anders handeln können? Wahrscheinlich nicht. Heißt aber trotzdem, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt wurden und du untergegangen bist. Konnten deine Eltern anders? Nein. Haben sie deswegen einen Fehler gemacht? Nein. Man muss nicht einen Fehler machen als Eltern, nur damit Bedürfnisse nicht. Es ist kein Fehler des Bedürfnisses. Die konnten nicht anders. Ist ja cool, dass sie nicht anders konnten. Und trotzdem, zur gleichen Zeit, hättest du was anderes gebraucht. Für eine bessere Entwicklung, dafür, dass gewisse Muster nicht entstehen, dafür, dass dein Nervensystem sich anders entwickelt, etc. pp. Du hättest was gebraucht, was du nicht bekommen hast. sie konnten es dir nicht geben. Sie haben nicht wirklich was falsch gemacht, weil es gibt einfach Situationen, in denen geht es nicht anders. Es hat dir aber trotzdem gefehlt. Und die Tatsache, dass sie das...
Und manchmal haben sie es falsch gemacht.
Und manchmal haben sie es falsch gemacht. Manchmal aber auch tatsächlich einfach nicht.
Genau, ja.
Manchmal war es einfach nicht anders menschenmöglich.
Ja.
So, egal wie, es ist beides gleichzeitig. Ja. Es kann dir auch, ohne dass du die Schuld verteilst und sagst, die haben was falsch gemacht, weil vielleicht konnten sie wirklich nicht anders. Es ist aber scheißegal. Du hast was nicht bekommen, was du gebraucht hättest und was dir zugestanden hat. Und dieses Nicht-Bekommen von etwas und all das, was sich daraus für dich in deinem kindlichen Kopf und in deinem kindlichen Nervensystem ergeben hat, nämlich ich bin nicht wichtig genug, ich bin nicht gut genug, ich muss...
Ich bin nicht liebenswert.
Ich bin nicht liebenswert.
Ich muss mich zurückstellen.
Ich darf nicht noch mehr Stress machen. Ich muss die Gute sein. Und so weiter. All das, was daraus entstanden ist, prägte dein ganzes Leben danach. Und die Verantwortung dafür, dass es allen Kindern gut geht und alle Kinder gleich behandelt werden und so weiter und so fort, ist nun mal bei den Eltern. Du hattest als Kind keine Verantwortung. Du warst ein Kind. Und man muss den Eltern auch gar nicht die Schuld geben, aber man kann sie auch nicht aus der Verantwortung nehmen, ob sie es besser konnten oder nicht.
Genau so sieht es aus.
Es war ihr Job.
Ja.
Und du hast was nicht bekommen, was du gebraucht hättest. Und deswegen können daraus am Ende des Tages Probleme, Muster etc. pp. Entstehen. Macht aber deine Eltern nicht zu Bösewichten, sondern einfach nur zu Menschen. Und gleichzeitig kann man betrauern und aufräumen und anerkennen, dass man als Kind was gebraucht hätte.
Amen.
Es geht nicht darum, die Eltern in Verantwortung zu ziehen und heute mit denen zu sprechen und zu sagen, ja, scheiße, dass du dich um meinen Bruder im Rollstuhl mehr gekümmert hast als um mich. Natürlich hat er mehr Aufmerksamkeit gebraucht. Das hat aber die Fünfjährige damals nicht interessiert. Weil die hat das nicht so gesehen. Ein fünfjähriges Gehirn arbeitet nicht so wie ein Erwachsenes. Du musst nicht jetzt wütend auf deine Eltern werden. Das muss nicht zu dieser Arbeit gehören. Du kannst doch einfach Mitgefühl haben für dieses fünfjährige, sechsjährige, siebenjährige Mädchen.
Moment, ich muss was ergänzen, mein Schatz.
Ja.
Wut ist oft da, weil es ja auch Grenzüberschreitungen gab, die jetzt nichts mit Missbrauch zu tun haben. Sowas wie, dein Nein wurde nicht geachtet.
Zu dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, nicht allgemein.
Ja, aber ich weiß, wie Menschen es verstehen könnten. Ich habe dich sehr gut verstanden. Ich will nur was ergänzen. Manchmal ist der Weg zum Mitgefühl, endgültig durch die eigene Wut zu gehen. Nicht an den Eltern auszulassen, nicht, sondern anzuerkennen, Schmerz anzuerkennen, zu fühlen und so weiter. Hatte ich jetzt mit einer Klientin gehabt, nachdem sie einen Wutausbruch hatte für sich und alles hoch hat kommen lassen, konnte sie danach mit ihrer Mutter toll sprechen. Und jetzt haben die eine ganz innige, tolle Beziehung, die vorher nicht möglich war. Also ne, wichtig ist auch, alle Emotionen anerkennen, aber nicht auslassen. Leute, denkt daran, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, okay?
Ja.
Und dann kommt am Ende das Endprodukt. Mitgefühl ist oft auch ein Endprodukt von so einem Prozess.
Das, was ich nur sagen will, ist, dass vielen Leuten gesagt wird, dass sie sauer auf ihre Eltern sein müssen.
Ja, nee.
Oder die Wut rauslassen sollen. Manche sind einfach nicht wütend, weil sie sehen, was ihre Eltern durchgemacht haben, wie es denen ging und dass sie nicht besser konnten. Das siehst du als Erwachsene und dann fällt es dir natürlich auch schwer, wütend zu sein. Und dir fällt es auch als Kind schon schwer, wütend zu sein, weil du siehst ja, was sollen die machen? Ja? Wenn kein Geld da ist und die müssen beide arbeiten und ich muss nach der Schule alleine nach Hause und mich um mich selbst kümmern und habe aber Angst und hätte lieber Mama zu Hause und jemanden, der mir bei den Hausaufgaben hilft, ich habe aber niemanden. Ja, was sollen die machen, wenn sie beide arbeiten gehen müssen? Das ist Erwachsenenlogik.
Mhm.
Und man muss auch nicht unbedingt, deswegen sage ich, manche können diese Wut nicht empfinden, weil sie ja wissen, dass es nicht anders ging. Aber dann kann man es trotzdem betrauern, dass man Dinge nicht bekommen hat, die man gebraucht hätte oder die man sich gewünscht hätte. Das meinte ich mit. Es gibt sonst immer so ein Schwarz-Weiß. Entweder meine Eltern sind dann gar nichts schuld oder ich mache sie für alles verantwortlich und bin jetzt sauer. Man muss nicht sauer sein. Man kann sehen, dass sie nicht anders konnten. Es ist okay, dass sie nicht anders konnten. Und gleichzeitig hast du deswegen Sachen nicht bekommen, die du gebraucht hättest.
Die wehgetan haben vielleicht.
Die wehgetan haben, die dein Gehirn gebraucht hätte für verschiedene Entwicklungsphasen. Dafür, dich sicher zu fühlen. Dafür, dich geliebt zu fühlen. Dafür, nicht die ganze Zeit Die Monia wieder. Ich möchte nur eine Folge erleben. Eine. In der du nicht ständig irgendwas gegen dein Mikro knallst.
Hey, es ist die Folge besser als letzte Folge, okay? Es bewegt sich fast in die richtige Richtung. Erzähl weiter.
Das haben wir aus dem Thema gebracht. Es ist einfach, es gibt kein Schwarz-Weiß in diesem Bereich.
Ja.
Aber, und das möchte ich sehr klar sagen, aus meiner Perspektive kommt man nicht drum rum, sich das zumindest anzugucken.
Und anzuerkennen.
Ja.
Ja.
Und wenn ich jemanden sagen höre, ja, nee, immer aus der Kindheit, und das sind ganz viele Leute, die das ganze Kindheitsthema nicht mehr hören können und so. Aber es kommt aus der Kindheit. Ich möchte nicht sagen, dass jedes einzelne Muster nur entstanden ist im Alter zwischen 0 und 5. Das ist nicht das, was ich sagen will. Nicht jedes Problem, was du heute hast, ist zu 100% nur deine Kindheit gewesen. Sagt keiner. Aber deine gesamte Hirnentwicklung, wie dein Nervensystem aufgebaut wird, beginnt in Utero, also während du im Mutterleib deiner Mutter, also während der Schwangerschaft, und endet, also die wichtigste Phase endet, glaube ich, zwischen dem 6. und 7. Jahr, also zwischen 0 genau. und 6 und 7. Das ist der wichtigste Zeitraum zur Entwicklung deines Gehirns und deines Nervensystems. In dieser Zeit lernt dein Inneres und dein Körper, wie sicher die Welt ist, wie ich mich zu verhalten habe, Coping-Strategien.
Mein Selbstbild.
Ein Selbstbild, Bindung, wie sicher ist Bindung, ja. Wie sicher ist es, ehrlich zu sein, wie sicher ist es, authentisch zu sein, wie alles in diesen ersten Jahren, dein gesamtes Nervensystem und dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein werden hauptsächlich programmiert in dieser Zeit. Alles, was dann danach kommt, baut ja darauf auf. Das heißt, wenn dann Sachen wie Schule, andere Bezugspersonen, Lehrer, Trainer, Freunde, keine Ahnung was alles, noch dazu kommt, alles, was du erlebst, alle Mobbing-Erfahrungen, die du machst, alle Freundschaften, erstes Verliebtsein, alles, was passiert, schlechte Noten, Druck, alles baut auf dem auf, was bis dahin schon da ist.
Ja.
Wie resilient du bist, wie ob du das Gefühl hast, du hast einen Safe Space zu Hause, wo du Dinge erzählen kannst, oder ob du das Gefühl hast, du musst die Dinge für dich behalten oder mit dir ausmachen. Alles, und dann türmen sich ja die Dinge. Du machst wieder Erfahrungen, die negativ sind. Und wieder werden deine Bedürfnisse nicht erfüllt und du wirst nicht gehört und du bist nicht wichtig. So festigen sich ja dann Überzeugungen und Glaubenssätze und so weiter.
Und das sind auch die Dinge, die du noch mehr wahrnimmst. Und denk daran, dass wir auch so eine Art manchmal selbsterfüllende Prophezeiungen haben durch unsere Wahrnehmung. Und ne? Denk daran auch.
Ja, das kommt noch dazu. Ich sehe ja die Welt eh schon anders, wenn die ersten 6, 7 Jahre in eine bestimmte Richtung gelaufen sind. Das baut alles darauf auf, ob man es will oder nicht.
Ja.
Und natürlich, nicht nur, es kommt durchaus auch darauf an, wie ich genetisch aufgestellt bin. Es gibt Menschen, die haben im Genpool gewonnen und haben allein deswegen schon mehr Resilienz und eine stabilere HPA-Achse, also ein stabileres Stresssystem. Es gibt Gene und Polymorphismen, also leichte Veränderungen in der Genetik, die zum Beispiel damit einhergehen, dass Menschen, die Trauma hatten in früher Kindheit, weitaus schlimmer darauf reagieren und länger und intensiver als Leute, die diesen Polymorphismus nicht haben. Also auch unsere Gene haben Einfluss auf uns, auch auf unsere Psyche. Ganz viele andere Dinge haben Einfluss auf unsere Psyche. Körperliche Dinge, die Einfluss auf unsere Psyche haben. Natürlich spielt da noch mehr mit rein. Man kann aber beim besten Willen, wenn man auch nur ein Fitzelchen von Psychologie und Neurologie verstanden hat, nicht sagen, dass die Kindheit damit nichts zu tun hat. Und das bedeutet nicht,
genauso, ja,
dass ich deswegen in Psychoanalyse gehen muss und jetzt die nächsten 3 Jahre mit keine Ahnung, irgendeinem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin meine Kindheit durchgehen und durchkauen muss und drin rumstochern. Das ist nicht das, was ich damit sagen will.
Nein.
Das, was ich damit sagen möchte, ist, aus meiner Sicht hilft es, solche Dinge zu verstehen, um ein Gesamtbild zu haben, um die Zusammenhänge zu erkennen zwischen Art, okay, das ist in meiner Kindheit so und so gewesen, deswegen hat mein Körper nie gelernt, das so und so. Deswegen reagiere ich bei so und so, so und so.
Ja.
Um es A zu verstehen und dann in Handlungsfähigkeit kommen zu können.
Ja, und also das, was du erzählst, das alles ist die kognitive Ebene, die ist sehr wichtig. Ausschlaggebend auf jeden Fall. Und es ist wichtig, die dazugehörigen, festgefahrenen Emotionen zu fühlen und anzuerkennen, damit auch dein Körper das gehen lässt und eine nachhaltige Veränderung stattfinden kann. Denn die meisten Leute haben viel Buchwissen und verstehen viel kognitiv, sagen mir aber dann, ey, aber ich fühl's nicht. Ich kann nicht anders. Ich bin noch das. Und ich, ja, weil das eine ohne das andere nicht geht. Also ganz wichtig zu verstehen, warum, wie funktioniert das Gehirn, Nervensystem, welchen Einfluss hat es, wann bildet sich das Unterbewusstsein, was prägt uns Wahrnehmung, Genetik und so weiter und so fort. Und Gefühle fühlen ist wichtig. Ohne Gefühle fühlen gibt es keine nachhaltige innere Veränderung auf diesem Gebiet. Nee. Weil natürlich, ich sage das auch, weil wir sehr viele schlaue Menschen haben, die sehr verstandesgesteuert sind und sehr gern ihren Verstand nutzen wollen, um emotionale Themen zu lösen.
Wieso guckst du, grinst du mich jetzt dabei so an?
Weiß ich nicht, sag du es mir. Ich sag nur, liebe Leute, dass dieser ganze durch den Schmerz hin hochkommen zu lassen und dass auch mal so ein Messi-Heulkrampf dazu gehört, der keine Art releasen, wo es darum geht, sich in den Schmerz reinzudrehen, sondern eine Art Weinen, die dazu gehört, dass man das rauslässt. Kommt zum Aufstellungstag, dann wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall ist diese Art, das gehört dazu. Das ist Hand in Hand. Das geht Hand in Hand. Das eine ist wichtig, aber ohne das Gefühle fühlen funktioniert keine nachhaltige Veränderung.
Hast du das Gefühl, dass ich meine Gefühle nicht fühle?
Ich habe das Gefühl, dass dein Verstand, der ja messerscharf ist, vielleicht manchmal dem Rest weniger Raum gibt, als es braucht. Ich denke schon, dass du Gefühle fühlst, aber du nutzt sehr gerne die Komfortzone, nämlich deinen messerscharfen analytischen Verstand. Manchmal vielleicht auch in Gebieten, wo einfach mal nicht verstehen, sondern nur fühlen da sein darf. Ne? Aber deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut, von daher ist es okay.
Fällt dir gerade ein Beispiel dafür ein, ohne... Nein.
Ohne geht nicht. Aber ich sag's dir hinterher.
Okay.
Ich werde es dir hinterher sagen.
Aber ich bin tatsächlich Typ, ich muss es erst verstehen, um dann zu fühlen. Mhm. Und meistens, während ich es verstehe, also welche Dimension das hat, wenn ich verstanden habe, was mir passiert ist oder was für Bedürfnisse, Beispiel irgendwie in der Kindheit, wenn ich dann mein Wissen führt dazu, dass ich das Ausmaß erkennen,
greifen kann.
Und greifen kann, und dann kommen automatisch die Gefühle dazu.
Ja, weil dein Verstand deinen Gefühlen erst die Berechtigung gibt, wenn er es abhakt. Ja, und deswegen, das ist bei allen intelligenten Menschen so. Das ist ganz oft bei Menschen, die sehr intelligent sind und die einfach sehr verstandslastig sind. Es gibt aber manchmal gibt es Emotionen, die auftauchen, die wir gerade nicht greifen oder zuordnen können. Und dann gibt es, ich weiß nicht, ob du so bist an der Stelle, das weiß ich gerade einfach nicht, aber ich weiß, dass es das gibt, dass dann das Gefühl nicht gefühlt wird, weil man es nicht zuordnen kann oder weil man nicht weiß, wo es herkommt und weil man es nicht versteht. Und ich will damit sagen, selbst wenn du jetzt nicht verstehen solltest, kannst du ja trotzdem durchgehen. Manchmal, weil es ist ja eh schon da und es ist, hat eine reale Auswirkung auf deinen Körper tatsächlich, wenn es da stecken bleibt. Und ich will nur sagen, das, was die Easy alles gesagt hat, ist wichtig, richtig und top. Nur denkt auch vor dem Handeln auch noch bitte ans Fühlen. Weil das ist wieder typisch machen, 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 analysieren und dann machen, machen, machen. Ne? Das ist ein Mensch, der verstandesgesteuert ist und leistungsorientiert. Jackpot denkt sich, alles klar, verstehen, dann machen. Bäm, bäm, bäm. Schön für dich. Nein, gerade du, liebe Zuhörer, Zuhörerin, wenn du so drauf bist, fühlen ist ein sehr wichtiger Schritt für eine nachhaltige Veränderung. Okay? So, weiter geht's.
Also für mich gehört das Fühlen dazu.
Ja, aber ich für andere nicht. Ich sage das nur, wie gesagt, weil ich ja tagtäglich mit Menschen zu tun habe und ich immer daran sage, ja, wir müssen auch fühlen. Ne?
Ich hab nur noch niemanden erlebt, der in dem Ablauf von Dinge wirklich verstehen, was das für dieses Kind beispielsweise bedeutet hat in dem Alter und so weiter und so fort. Das alles richtig zu verstehen, dann Dinge zu erzählen, die passiert sind, zu verstehen, welche Ausmaße das hat. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der dann einfach gesagt hat, ja, okay, verstanden. Und dann...
Nee, was ich oft hier habe.
Sondern dann ging das Fühlen automatisch los, weil sie dann erst verstanden haben, was das bedeutet. Deswegen habe ich gerade gedacht, das ist...
I'm sorry. Gehört
dazu.
No, I need to tell you. Nein. Wenn du als Person abgeschnitten bist von deinen Gefühlen, aufgrund deiner Themen.
Ja, gut.
Okay. Weißt du, wie oft ich höre? Ah, okay, ah, jetzt verstehe ich. Ah, macht Sinn. Okay, was mache ich jetzt? Okay, wie mache ich es weg? Easy. Das ist die Frage, die mich mit, also die ich ganz oft bekomme. Okay, was mache ich jetzt? Wohin jetzt? Ja. Wie ist es denn für dich, das zu hören? Was macht das mit dir? Bla bla bla. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Ja, wir kommen noch dazu. Wir kommen zum Machen. Okay? Also deswegen, ich will das nur, also gar nicht an dich nur gerichtet oder zum Teil, weil ich weiß, dass du nicht komplett so bist.
Nee, das habe ich nicht.
Nee, sondern ich meine das wirklich an die Menschen, die gerade zuhören, die gern diesen unangenehmen Schritt, diesen schmerzhaften Schritt gerne überspringen wollen würden. Geht dir nix, okay? Geht dir nix überspringen, will ich nur mal sagen, ja. Weil denk daran, dass du auch voll viele Entscheidungen, also viele Handlungen sind ja emotional bestimmt.
Und alle?
Gerade, ja.
Entschuldigung? Danke. Alle?
So, danke. Und die Emotionen, die du nicht fühlst, wo du nicht hinschaust, die bestimmen dein Leben am meisten mit. Du denkst dir, haha, wenn ich nicht hingucke, existiert es nicht. Aber dieses, was du nicht anschaust, bestimmt dein komplettes Leben. Okay? Ich will nur mal sagen, dass jede Emotion, jede Beziehung, die du triffst, jede Entscheidung, die du machst, deine Kinder, das alles hat einen riesen Einfluss auf dein Leben. Deswegen, der Schritt, die Emotionen zu fühlen, anzuerkennen, ist super wichtig für eine nachhaltige Veränderung und dann auch Handlung.
Ich finde es ja immer noch faszinierend, dass Menschen das nicht wissen.
Du lebst ja in deiner Bubble.
Ja, okay.
Du bist wieder in deiner Bubble, sorry.
Ich mag meine Bubble.
Ich mag sie auch, aber ich bin jeden Tag in der Realität mit meinen Klienten. Von daher tut mir leid.
Ich finde es fatal, dass Menschen nicht wissen, dass Emotionen nicht nur Tränen und Schreien und keine Ahnung was ist, sondern welche Funktion Emotionen haben und dass das menschliche Gehirn ohne Emotionen keine Entscheidungen treffen kann. Menschen, die da eine Störung haben durch OP, durch keine Ahnung was, sind nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Weil Leute immer sagen, ja, ich handle mehr aus Logik und Verstand und so weiter. Du triffst keine Entscheidungen. Es ist nicht möglich, gute Entscheidungen zu treffen, ohne emotionale Beteiligung. Nur weil du nicht heulst, schreist oder keine Ahnung was, heißt das nicht, dass deine Emotionen daran nicht beteiligt sind. Alle Entscheidungen sind zum Teil aufgrund von Emotionen. Und nur weil du den Zugang zu deinen Emotionen abgeschnitten hast und du sie
nicht. Das ist dein Unterbewusstsein nicht. Das weiß es.
Ist das in deinem Gehirn ja trotzdem aktiv?
Yep.
Du kriegst es nur nicht mit. Was die ganze Scheiße ja noch viel schlimmer macht, weil dein ein Autopilot Entscheidungen für dich trifft und du noch weniger an der Entscheidung beteiligt bist,
ja,
als überhaupt.
Ja. Das ist der Wege.
Also nur weil du sie nicht wahrnehmen kannst und nicht wirklich fühlst, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sind.
Amen.
Die sind trotzdem da. Solange dein Hirn funktioniert, sind deine Emotionen da. Und solange dein Hirn richtig funktioniert und du dich in irgendeiner Art und Weise verhältst oder Entscheidungen triffst, sind deine Emotionen daran beteiligt, weil sonst könntest du keine Entscheidung treffen.
Genau. Und das alles, inklusive Thema mit der Genetik und wie weshalb warum, ist auch Bestandteil von HUFO. Human Foundations. Ne, Izzy? Das war ja auch gerade beides auch dein Teil.
Das war, ja stimmt. Das war das war mein Teil.
Ja.
Das und noch viel mehr ist mein Teil. Ich bin sehr nerdy unterwegs, wenn es ums Thema Emotionen und Nervensystem und Neurologie, Psychoneurologie, Psychoneuroimmunologie geht, weil ich diese Zusammenhänge wichtig finde. weil sie einfach, weil das für Menschen wie mich erst Sinn machen muss.
Ja.
Und viele Dinge machen, wenn man sie nicht weiß, keinen Sinn. Ich wusste lange nicht, dass Emotionen nicht einfach nur nervige, schmerzhafte Sachen sind, die kein Mensch braucht, sondern dass sie mit meiner Intelligenz zusammenarbeiten, dass mein Hirn nicht arbeiten kann ohne die Emotionszentren. Ich wusste nicht, dass die Entscheidungen, die ich treffe und die ich als logische Entscheidungen mit Pro- und Kontralisten und allen möglichen Sachen, die ich, weißt du, was ich meine? So richtig analytische Sachen, dass die gar nicht so analytisch sind, wie ich gedacht habe. Das wusste ich ja das nicht. Also für mich sind diese Dinge einfach unwahrscheinlich wichtig. Und das sind meine Themen, das sind aber auch nicht alle Themen. Wir haben ja wirklich alles. Und ich muss gestehen, dass ich ein klitzekleines bisschen übertrieben habe mit dem körperlichen Teil der Weiterbildung.
Wen wundert's?
Es war so nicht geplant. Ich habe heute Morgen ein weiteres Video hochgeladen. Wir laden aktuell wöchentlich neue Inhalte hoch. Und da wird mir mal angezeigt, wie viele Stunden das jetzt insgesamt sind in dem Modul. Es waren 2 geplant, weil ich gedacht habe, der körperliche Teil, also was der Körper alles, was körperlich alles einen Einfluss auf unsere Psyche haben kann, auf unser Wahrnehmen, auf unser Erleben, auf unsere Emotionen, auf unsere Handlungen und so weiter und so fort, war als kleinster Teil gedacht. Und dann bin ich ein bisschen eskaliert. Dreimal, also 2 Stunden waren geplant. Rate, wie viel es jetzt sind?
10. Oh mein Gott. Wie viel sind's?
Nee, wir sind gerade bei 8. Okay. Aber ich bin noch nicht fertig.
Ja, ich weiß. Ich kenne dich ja.
Ja. Ja. Upsi.
Human Foundations ist ja ein Selbstlernkurs, Leute. Und wir haben das als eine Art Weiterbildung gedacht für Menschen, die mit Menschen arbeiten. Und oft ist es ja so, dass egal welche Ausbildung du gemacht hast, ob als Coach, als Berater, Mentor, egal, selbst Lehrer, egal, wann immer du mit Menschen zu tun hast, ja, oder auch einfach als Privatperson, die sich, ihren Partner und ihre Kinder verstehen will.
Der muss schon nerdy sein, um das.
Ja, aber das würde dir sehr, sehr viel erleichtern. Da sind ja auch praktische Dinger dabei. Und der Gedanke ist ja, dass du durch diesen Kurs lernst, den Mensch ganzheitlich zu verstehen. Also wie funktioniert Menschsein? Quasi 360 Grad aus der körperlichen Sicht, aus der psychologischen Sicht, aus der neurologischen Sicht, aus der emotionalen Sicht, aus hormonellen Sicht, haben wir es gehört, zum Körper und so weiter und so fort. Und das Wissen, wenn du das hast und dein Fachgebiet, also die Tools aus deinem Fachgebiet, ja, dann bist du, dann, also abgesehen davon, hebst du dich damit schon extrem, extrem von der Masse ab. Und aktuell schießen ja Menschen, die Menschen begleiten wollen, ja wie Pilze aus dem Boden mit so einem einwöchigen Schnellkurs und Online-Zertifikat, das gemacht wurde in der Hinsicht, ohne fundiertes Wissen, ganz oft, ja. Aber auch für die, die jetzt was Fundiertes gemacht haben und da merken, das können die gar nicht abgleichen. Also die können diese ganze Thematik, wie ein Mensch richtig funktioniert, ja, und wie du das dann in deine Arbeit mit einbeziehen kannst, das kann so eine ganz stinknormale Ausbildung, eine Beraterausbildung oder eine Coaching-Ausbildung gar nicht ganzheitlich abdecken. Und deswegen haben wir quasi gesagt, okay, wie wir es immer wieder gemerkt haben, haben wir das mit reingenommen oder haben diesen Kurs quasi entworfen, um damit du wirklich ganzheitlich mit jemandem zusammenarbeiten kannst und vor allem dich und andere auch erstmal verstehst, warum etwas ist, wie es ist, warum vielleicht dein Klient da gerade stecken bleibt und es nicht geht. Und woran das vielleicht liegt. Warum, was mit dir passiert in dem Moment. Also ja, ich finde, das fehlt extrem. Und genau, wir werden den Link unten wahrscheinlich verlinken.
Wir verlinken den Link.
Und ich weiß nicht, haben wir noch dieses Schnupperkurs-Gedöns?
Ja.
Ist es gerade noch aktiv?
Also man muss nicht, aber wenn du dich einträgst auf der Seite, zu der der Link führt, dann bekommst du eine E-Mail mit A, dem Buchungslink für HUFO und die Möglichkeit, kostenlos dir, ich glaube, 3 oder 4 Vorlesungen anzugucken. Der Zugang geht, wenn ich mich nicht komplett irre, 5 Tage.
Genau, und dann erlischt er komplett.
Ich meine, es sind 4 Stunden Inhalt, die du dir in den 5 Tagen angucken kannst. Und dann ist nach 5 Tagen der Zugang weg.
Oder du ohne, buchst halt du jetzt einfach gleich. Genau. Oder du buchst einfach gleich. Weil nachhaltig und
weil
wichtig.
Geil.
Und weil geil. Und weil eigentlich für das, was du jetzt schon wieder raufgepackt hast, allein in deinen Zählungen, der Preis schon wieder nicht angemessen ist. Ne?
Das ist korrekt. Und ach so, hatte ich eigentlich erwähnt. Nee, ich hatte noch nicht erwähnt. Das wissen auch unsere Hufos noch nicht. Vielleicht schreibe ich denen aber zuerst ein Update heute. Also die wissen es, bevor die Folge rauskommt. Das wäre fies, denen nicht vorher Bescheid zu sagen. Ich habe mir die Freiheit genommen, noch jemanden mit an Bord zu holen.
Ja.
Weil ich zwar Nerd bin, aber es gibt noch nerdigere Nerds in verschiedenen Fachbereichen als mich. Und es gibt selten Menschen, zu denen ich wissenstechnisch so aufschaue, dass ich immer noch gerne von ihnen lerne.
Mhm.
Aber die gibt es. Und einen von diesen Menschen habe ich für unser Neuromodul dazu geholt. Wir machen ja ein Modul angewandte Neurologie. Und ja, ich bin auch ausgebildet in angewandter Neurologie. Aber es gibt einen Unterschied zwischen mir und der Person, die ich geholt habe. Die Person, die ich dafür an Bord geholt habe, arbeitet in dem Bereich seit, ich glaube, 10 Jahren, hat dazu 4 oder 5 Bücher geschrieben und
Maschine.
Hat die Ausbildungen, die ich, die 4 aus, also das Institut, bei dem ich gelernt habe, bietet 14 Weiterbildungen an, bis du das komplette Curriculum bei denen durch hast. Ich habe 4 gemacht, weil ich nur die gemacht habe, die mich interessieren. Sie hat alle 14 zweimal. Weil wenn du sie zweimal machst und auffrischst und so weiter und so fort, gehörst du zu den, weiß ich nicht. Und sie ist auch immer noch dort und macht ständig weiter. Es ist, ihr Wissen ist mit meinem Wissen nicht zu vergleichen.
Ja, sie, ich freue mich richtig.
Sie ist mein Yoda.
In der Hinsicht.
Wenn ich nicht weiter weiß, frage ich sie. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dieses Modul abzugeben und nicht selbst zu machen, weil sie ist einfach um Welten besser als ich. Punkt.
Ja. Also,
Luise Walter.
Ja.
Meine Neuroqueen, Luise
Walter, an Bord.
Macht den Neuroteil in Human Foundations inklusive ganz, ganz, ganz viele Drills, also Neuroübungen.
Die abgefilmt werden, Leute.
Ja.
Ne? Also ihr könnt euch das also anschauen, diese Neuro-Drills. Die werden nicht beschrieben oder so, sondern es sind wirklich Videos dahinter. Und dieser Kurs, ihr seht, der ist dynamisch und entwickelt sich immer weiter und der weicht jetzt schon ab von dem, was wir am Anfang eigentlich machen wollten, wie immer. Und deswegen, ich weiß auch nicht, ob Easy und ich das, ne, wir haben ja schon mal gesagt, wenn der Kurs ganz krass ausartet, ist auch eine Preiserhöhung nicht ausgeschlossen irgendwann mal. Das heißt, aktuell ist
ja,
halt
wir sind ja eh noch nicht wir hatten gesagt, der Preis wird sich definitiv erhöhen, sobald wir mit den Inhalten komplett fertig sind. Momentan sind wir bei Modul 5 ist Neuro. Neuro kommt in, ich glaube, knapp 2 Wochen. Dann sind wir bei Modul 5 von 9,
ja,
11.
Ich glaube, das 9. ist ja Coaching, mein Modul, dieses Coaching Basics.
Und wir hatten eh gesagt, der Preis, spätestens wenn alle Sachen hochgeladen sind, erreichen wir den vollen Preis, von dem wir noch nicht genau wissen, was er ist. Es kann durchaus sein, jetzt wo wir mit den Inhalten, die wir bisher schon haben, leicht übers Ziel hinausgeschossen sind, dass wir den Preis vorher schon nochmal anheben. Ja, das kann sein.
Naja, auf jeden Fall. Schön, dass ihr heute da wart. Klickt gerne auf den Hufo-Link. Join the Movement von nachhaltigen, verantwortungsbewussten Coaches, Beratern und Co.
Und Nerds.
Und was?
Und Nerds.
Und Nerds?
Ich möchte eine kleine Nerd-Familie. Eine Nerd-Armee.
Oh ja. Das ist schön.
Ja.
Und wenn die Folge rauskommt, fängt bei mir die Heimreise an.
Oh je.
Ja. Und
Happy Heimreise-Day.
Dankeschön. Und es ist, besteht auch jetzt noch die Möglichkeit, auch nachträglich noch dazu zu kommen. Das hatte ich nämlich einmal erlaubt, dass jemand nach dem ersten Wochenende noch dazu kommen durfte. Das könnt ihr machen, wenn ihr es fühlt. So. Lass mal so stehen.
Mhm. Jetzt muss ich essen. Ganz dringend. Ich habe so einen Hunger.
Ja, ich sehe es dir an tatsächlich. Also ich kann es dir ansehen mittlerweile.
Ich sterbe vor Hunger. Okay.
Tschüss.
Adios.
Muchachos.